Ja, wir sind am richtigen Ort zur richtigen Zeit, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass wir ganz frisch, ganz neu einfach Gottes wunderwirkende Kraft erleben können heute. Seine Heilungskraft, Halleluja, seine Befreiungskraft. Und wenn du es selber nicht brauchst für dich, sondern dass wir auch immer wieder dran sind, einfach zu lernen, wie wir eben auch das hinaustragen in unsere Welt, wo wir sind, dass wir freimütiger werden in dem, dass Gott unsere Hände gebrauchen möchte, dass er unsere Stimme gebrauchen möchte, unsere Gebete gebrauchen möchte, um anderen Menschen zu dienen und zu heilen. Und ich weiß, wie das mich ganz am Anfang so begeistert hat, als ich hörte, Gott will auch mich gebrauchen. Und das hat mich einfach total ergriffen und da habe ich gesagt, meine Güte, da will ich einfach alles haben, was es nur so gibt vom Herrn. Amen, amen. So, wir haben heute Abend wieder unseren Heilungsgottesdienst hier. Wir haben den, in zwei Teile habe ich das Thema aufgeteilt. Ich möchte über 7 Wege, wie Jesus heilt, sprechen. Und wir werden heute den ersten Teil machen und dann in 3 Wochen, glaube ich, ist es, werden wir wieder einen Dienstag haben und die einige weitere Wege anschauen. Ich habe es hier dargestellt auf diesem Bild mit diesen 7 Türen und so werden wir sehen, dass Jesus und Gott allerlei Möglichkeiten uns gibt, damit wir Heilung empfangen können. Wisst ihr, wenn es ihm nicht so wichtig wäre, dann hätte er nur gesagt, nur so geht's. Aber er hat da 7 verschiedene Türen gegeben, wie man einfach Heilung empfangen kann, weil er so sehr möchte, dass wir wirklich in der vollen Erlösungskraft von Gesundheit leben, wofür er mit seinem Leiden am Kreuz bezahlt hat. Amen. Halleluja. So Herr, wir bitten dich an diesem heutigen Abend, Herr, sprich zu uns durch dein Wort in Jesus' Name. Halleluja. Ich werde wahrscheinlich heute Abend 3 von den 7 Wegen mal anschauen, wie Jesus heilt. Wir werden auch den Evangelien einige Dinge anschauen. Und dann werden wir natürlich auch Gelegenheit geben, zu beten, Halleluja, in Anspruch zu nehmen, zu proklamieren, zu deklarieren, zu gebieten, Halleluja, dass Heilung, Wohlergehen, Gesundheit für jeden Einzelnen hier bei uns, aber auch bei jedem Einzelnen von euch im Livestream da draußen, Livestream-Land, wo ihr auch immer seid, natürlich auch, dass ihr voll mit dabei seid. Ich möchte hier beginnen aus Markus Kapitel 5, eine Stelle zu lesen, eine Stelle, die man sehr oft dran nimmt, weil da ist natürlich so viel auch drin. Markus Kapitel 5, es geht auch hier um diese Frau, die einen Blutfluss hatte, 12 Jahre lang. Sie hat immer stark geblutet und ist sehr schwach geworden. Niemand konnte ihr helfen, auch all die Ärzte nicht, hat viel Geld aufgewendet, also war keine arme Frau. In dem Sinn, also hat da viel dafür gegeben und als sie hörte von Jesus, da ist sie durch die Menge hindurchgegangen zu ihm und sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so wird mir geholfen. Und so machte sie sich durch die Menge hindurch, um zu Jesus zu kommen und hat dann sein Gewand angerührt. Wir lesen hier ab Vers 30. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Und jetzt Vers 34, das ist der erste Weg hier. Er sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, oder in anderen Übersetzungen, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Und wir haben gerade kurz gelesen, dass es, wo die Frau Jesus angerührt hat, Kraft ist aus ihm geflossen, sie ist geheilt worden. Aber Jesus macht folgende Aussage. Er sagt zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt oder gerettet. Dasselbe Wort, das ist ein griechisches Wort, das heißt sozo, das heißt, dass du Wohlergehen hast in deinem ganzen Person. Also das kann Rettung heißen, das kann Heilung heißen, das kann all das. Und hier geht es natürlich um Heilung. Und so sagt Jesus zu ihr, dein Glaube, nicht die Kraft von Jesus alleine, obwohl das mit eine Rolle gespielt hat, aber nicht die wesentlichste Rolle. Weil es gab viele Leute, die auf Jesus drängten und ihn angerührt haben. Deswegen haben die Jünger gesagt, was stellst du für eine Frage, Jesus? Wer hat dich angerührt? Du siehst doch, wie die Menge dich drängt. Es rührt dich alle an. Und warum haben sie ihn gedrängt? Weil viele andere Kranke dabei waren. Aber diese Frau hat etwas Besonderes hier mitgebracht, und zwar ihr Glaube, weil sie sagte im Voraus, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so wird mir geholfen. Was ist es, was du sagst, ja? Was ist es, was du proklamierst mit deinem Mund Tag für Tag? Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Also wenn ihr Glaube sie heilen konnte, warum kann nicht auch dein Glaube dich heilen? Der erste Weg natürlich, wo man einfach hier mal anschaut, ist nicht der einzige, aber ein Weg ist, dass dein Glaube dich heilen kann. Dein Glaube. In Johannes 10 und Vers 10 ist natürlich zuallererst wichtig zu wissen, das wissen natürlich auch nicht unbedingt immer alle oder mit voller Überzeugung, wie Jesus sagte auch hier, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, Johannes 10, Vers 10, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Funktioniert es bei dir? Ah, okay, gut. Jesus sagt hier, der Dieb kommt, um zu stehlen, töten und zu verderben. Nicht Gott, sondern der Dieb. Und er bezieht sich auf natürlich den Teufel, auf den Feind hier. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben im Überfluss. Leben, das Zoe-Leben, das ist das Wort Zoe, ja, wie wir auch heißen. Das ewige Leben, das göttliche Leben. Gottes Leben bringt Heilung und Gesundheit hervor, bringt nicht Tod und Krankheit. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass man das weiß. Diese Frau war davon überzeugt. Deswegen sagte sie sich, ich brauche nur zu Jesus kommen. Ich muss sie nicht einmal fragen, Herr, willst du mich heilen? Sondern für sie war die Antwort schon klar im Voraus. Und das ist so wichtig für uns, damit wir wirklich die Überzeugung haben, egal was, Gott will, dass wir geheilt sind, weil Jesus den Preis dafür bezahlt hat. Es wäre ja unsinnig, dass Jesus leidet am Kreuz für etwas, das ja nichts bringt. Aber alles, was er gelitten hat, die Vergießung seines Blutes zur Vergebung unserer Sünden, aber auch die Striemen am Rücken, wie es steht in der Bibel, hat er getragen für uns zur Heilung unseres Körpers. Also wichtig, dass wir wissen, Gott heilt, Halleluja. Und unser Glaube. Ich möchte euch eine Geschichte kurz vorlesen, das ich letztens auch wiederum in einem Buch gelesen habe von Norval Hayes. Norval Hayes war ein Prediger, aber in erster Linie war er eigentlich ein Geschäftsmann. Das ist ein ganz interessanter Mann, wir haben verschiedene Bücher von ihm da hinten. Er war eigentlich ein Geschäftsmann, aber Gott hat ihn gebraucht, genauso einfach als Prediger und als Diener Gottes. Und er erzählt eine Geschichte von einem Junge namens Jimmy Maynor, mit dem er selber zur Schule gegangen war früher. Es heißt hier, er war ein Zwerg, dieser Jimmy. Als er 12 Jahre alt war, hörte er einfach auf zu wachsen. Ansonsten war er völlig normal, genau wie seine Geschwister. Und seine Eltern gaben Tausende von Dollar aus, um ihn zu Ärzten im ganzen Land zu bringen, aber nichts half. Als er seinen Highschool-Abschluss machte, mit 18 Jahren ist das, war er 1,45 Meter groß. Und wog 46 Kilo. Und alle nannten ihn Pee-wee, weil er so klein war. Weil er so klein war, arbeitete er mit den Jugendlichen in der Kirche zusammen. Obwohl die jungen Leute ihn liebten, wollte Jimmy nicht mit ihnen zusammen sein. Er wollte normal sein. Er wollte mit Mädchen ausgehen, wie es die meisten Jungen im Teenageralter tun. Aber kein Mädchen wollte mit ihm ausgehen. Dieselben Jungs besorgten ihm Blind Dates mit Mädchen, die nur 1,75 Meter groß waren. Um ihnen einen Gute Nacht, den Kuss geben zu können, musste Jimmy auf das Auto klettern. Jimmy ist aber heute 1,85 Meter groß. Das Einzige, was mit ihm nicht stimmt, ist ein kleiner Buckel auf seinem Rücken. Als er noch ein Zwerg war, hier erzählt er die Geschichte, als er noch ein Zwerg war, fuhren er und ein anderer Junge in einem Auto, das von einem betrunkenen Fahrer frontal angefahren wurde. Der andere Junge wurde getötet. Durch den Aufprall wurden Jimmys Beinknochen durch seine Hüfte getrieben, bis sie aus seinem Rücken herausragten. Also wenn es nicht genug war, dass er natürlich eben ein Kleinwüchsiger war, hier kam noch dieser Unfall noch dazu. Die Ärzte in Cleveland, Tennessee, konnten nichts für ihn tun, also schickten sie ihn nach Chattanooga. Die Ärzte dort sagten, er sei wie ein Haufen Hamburgerfleisch. Ist ein bisschen bildlich gemacht, ne? Sie steckten ihn einfach in ein Zimmer zum Sterben. Jimmy war seit dem Unfall bewusstlos, aber mitten in der Nacht wachte er lange genug auf, um zu Gott zu schreien. Er flehte Gott an, ihn an Leben zu lassen. Er sagte, Herr, ich will dir so nicht begegnen. Du hast versucht, mich dazu zu bringen, für dich zu leben, aber ich wollte nicht. Ich habe nie etwas für dich getan. Ich war rebellisch, Jesus. Wenn du mich heilst, werde ich dir dienen, solange ich lebe. Zum Erstaunen der Ärzte wachte Jimmy am nächsten Morgen auf. Nach etwa einer Woche begannen sie 2 Pfund schwere Gewichte an Jimmys Füße zu binden, um seine Knochen durch die Hüften zurückzuziehen. Kathi weiß, wie das ist. Nach etwa einem Monat waren die Knochen wieder an ihrem Platz. Während der ganzen Zeit betete Jimmy und las in der Bibel, aber dann überkam ihn ein Geist der Angst, als er ein Gespräch zwischen dem Arzt und einer Krankenschwester mitbekam. Der Arzt dachte, dass Jimmy schlief und sagte, es ist eine Schande, was mit diesem kleinen Kerl passiert ist. Ich weiß nicht, ob er überleben wird oder nicht, aber wenn er überlebt, wird er nie wieder laufen können. Es gibt keine Hoffnung. Nachdem Jimmy 9 Monate lang im Krankenhaus gelegen hatte, brachte ihn seine Familie in einem Krankenwagen nach Hause. Als er eines Tages in der Bibel las, entdeckte er im 1. Timotheus 2, Vers 7, dass der Geist der Angst vom Teufel kommt. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Als er das las, sagte Jimmy, Geist der Furcht, ich breche deine Macht über mein Leben, ich werde wieder gehen und normal sein. Das ist etwas extrem Wichtiges, weil der Kampf ist immer so zwischen Angst und Glaube. Angst und Glaube sind einander genau entgegengesetzt. Und er kam an gegen diese Angst, gegen diese Worte, die er gehört hatte, dass er nie mehr gehen wird. Und so sagt er, heißt es hier, langsam begann sein Körper zu wachsen. 7 Hosen später, im Alter von 26 Jahren, war Jimmy 1,85 Meter groß. Er begann sein Zeugnis in den Gemeinden der südlichen Baptisten weiterzugeben. Und wenn er darüber sprach, was Gott für ihn getan hatte, zog er große Menschenmengen an. Die Menschen waren erstaunt, als sie sein Zeugnis hörten. Was hat der Jimmy hier gemacht? Er hat zu Gott gerufen. Er hat Gottes Wort für sich in Anspruch genommen, hat der Angst widerstanden, hat mit seinem eigenen Glauben hier ausgestreckt und von kleinwüchsiger, 1,45 Meter, ja, dass er 1,85 Meter geworden ist. Kann Gott Wunder tun? Das kann er tun. Das kann er tun. Wenn wir nicht die Lügen der Welt einmal glauben, wo sie sagen, ja, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Wie auch diese Frau mit dem Blutfluss, ja, wo die Welt einfach ihr immer wieder gesagt hat, ja, dir ist nichts mehr zu helfen. Sie sagte, wenn ich aber zu Jesus komme, sein Gewand anrühre, so wird mir geholfen. So wird mir geholfen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, Gott will heilen. Gott will mehr heilen, als was du Heilung empfangen möchtest. Es gehört dir. Aber es ist so wichtig, dass wir ständig und immer wieder, wie auch in diesem heutigen Abend hier, oder die im Livestream dabei sind, weil wir hören immer wieder von der Welt, wie es nicht geht, was nicht möglich ist. Wir hören immer wieder das Negative. Und wir müssen dem entgegenwirken, indem wir unser ganzes Herz, unser ganzes Sinn immer wieder füllen mit dem, was Gott sagt in seinem Wort. In Markus 10 und Vers 38 haben wir die Geschichte von dem Mann, dem blinden Bartimäus. Eigentlich müssten wir nicht sagen, den blinden Bartimäus, man müsste eigentlich sagen, der gesunde Bartimäus, ja, der sehende Bartimäus, weil er ist sehend geworden. Aber schaut mal hier, Markus 10, Vers 38. Markus 10, Vers, was habe ich gesagt, 38? Nein, 46 müsste es sein. Das heißt, und sie kamen nach Jericho, und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener war, begann er zu rufen, sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen, er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still. Weißt du so? Wir können Jesus dazu bringen, dass er stillsteht. Amen. Durch den ganzen Getummel durch, und da war die ganze Volksmenge da, als Jesus durch die Stadt Tore Jerichos reinkam. Viel Getummel, viel Lärm, alles drumherum. Und dieser Bartimäus, der rief. Und er gab nicht auf. Das ist ein entscheidender Punkt, wenn es um unseren eigenen Glauben geht. Gib niemals auf. Gib niemals auf. Ich habe auch im selben Buch gelesen von Norval Hayes, er hat eine Tochter namens Sona. Und die Sona hat dann als Teenager, sie hat dann Warze gekriegt. Sie hat 42 verschiedene Warze gekriegt, als sie 15, 16 Jahre alt war, überall im ganzen Körper. Sie sind zum Arzt gegangen, haben die abschneiden lassen und dann sind noch mehr dazugekommen. Sie sind alle wieder zurückgekommen. Der Herr sprach zu Norval und hat zu ihm gesagt, Norval, warum erlaubst du das? Warum lässt du das zu? Und Norval hat gefragt, was meinst du, warum lasse ich das zu? Gesagt, ihr gebiete sie, so wie der Feigenbaum verdorrt ist, gebiete sie, verfluche sie, damit sie verschwinden. Und als er das erkannt hat, hat er einfach zu den Warzen gesprochen, gesagt im Namen Jesus, ihr verschwindet und geht weg von meiner Tochter. Nun, im nächsten Moment ist nichts passiert. Aber jedes Mal, wenn er daran gedacht hat, jedes Mal, wenn er an sie vorbeigegangen ist, und sie war ein Teenager zu diesem Zeitpunkt, oder? Und sie schämte sich so ein bisschen, weil selbst dann, als sie eine Kollegin da hatte, kam Norval Hayes vorbei und sagte einfach, die Warzen sind verflucht und verschwunden im Namen Jesus. Die Sohne, die sagt, ja, aber Papi, guck mal, ich hab sie überall noch. Ich sage, nein, im Namen Jesus, ich bekenne, ich sage, dass sie verschwunden sind. Und das tat er. 30 Tage lang, bis dann die Sohne dann kam und sagte von einem Tag auf den anderen, schau mal Papi, ich habe jetzt nur noch 32, wo sind denn die anderen hin? Und er sagt, ich weiß nicht, wo die hin sind, aber da werden auch die anderen noch hingehen. Und sie hatte weiterhin einfach proklamiert, hat sich nicht abbringen lassen. Und nach diesen gut 30 Tagen, plötzlich eines Morgens hört er, wie seine Tochter einfach schreit, ganz laut und sagt, Papi, schau mal, ist alles verschwunden, hat einfach wie Babyhaut überall gehabt. Aber über 30 Tage musste er mit dem konfrontiert sein, dass er mit seinen eigenen Augen sah, es ging gar nichts, hat sich nichts verändert. Und jedes Mal nahm er das Erinnerung, einfach zu bekennen, zu sagen, was Gottes Wort sagt. Ist nicht einfach. Vor allem, wenn man konfrontiert ist mit den Augen und eben mit Ängsten, die kommen wollen, mit Zweifel, welche sich bombardiert und sagen will, das bringt nichts, es geschieht nichts, aber dass wir lernen, festzuhalten und nicht aufzugeben. Wie lange? Bis Jesus wiederkommt, wenn es sein muss. So muss man denken. So muss man denken. Bartimäus, was tat er hier? Es heißt hier im Vers 47, und er hörte, dass es Jesu Nazarener war, begann er zu rufen, sprach, Sohn David, erbarme dich über mich. Es gebot ihm viel, er solle schweigen, aber er rief noch viel mehr. Der Teufel wird dir sagen, schweigen, sei still. Hör auf, du spinnst. Ja? Aber dann musst du noch lauter werden. Und dann heißt es, und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er warf seinen Mantel ab. Muss man natürlich verstehen, das ist ein Zeichen von seinem Glauben hier, weil sein Mantel, damals im jüdischen Volk hatten Blinde oder Leute, die sich nicht für sich selber sorgen konnten, hatten einen besonderen Mantel gehabt, dass man wusste, der ist ein echter Mann, eine echte Person in Not, dem soll man Almosen geben. Aber als er den Mantel von sich warf, hat er gesagt, ich werde den nicht mehr gebrauchen. Ich werde nicht mehr Almosen haben müssen, weil ich gehe jetzt zu Jesus. Und es heißt hier, er kam auf Jesus zu und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Und der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehen werde. Und er sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet oder auch geheilt. Und sogleich wurde er sehen und folgte Jesus nach auf dem Weg. Jesus fragt ihn, was willst du? Das ist auch ein entscheidender Punkt. Dass man sagen muss, was willst du? Ja, ich will nicht zu viel fragen. Ich habe das Wehweli, also wenn das schon mal geheilt ist, mit dem Rest kann ich schon erleben. Du musst nicht mit dem Rest leben. Amen. Dass wir einfach kühn bleiben dran, dass wir nicht aufgeben, wie dieser Bartimäus, wo alle gesagt haben, sei still, niemand interessiert sich für dich, du bist nicht wichtig, du musst es einfach leiden, das ist Gottes Plan für dich. All diese Gedanken, die einen bombardieren, muss man dagegen ankommen. Gib nicht auf, gib niemals auf. Und der dritte Punkt, der dazu gehört, wenn es um deinen eigenen Glauben geht, geht es darum, dass man, wie im Philipper 4 und Vers 6 steht, dass man dem Herrn Dank gibt. Wie weiß man, dass man im Glauben ist? Man weiß es daher, dass man Gott dafür dankt, auch wenn es noch nicht sichtbar ist. Philipperbrief 4 und Vers 6, es heißt, sorget euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und flehen mit, seid noch alle da, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das heißt, dass man dankt in dem Moment, wenn man sein Anliegen darbringt, weil man weiß, dass Gott darauf antwortet, weil man voraus weiß, was der Wille Gottes ist. Dass er gekommen ist, um uns Leben zu geben und Leben im Überfluss. Amen. Also, Jesus sagte der Frau mit dem Blutfluss, er sagte, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube. Wenn der Glaube von dieser Frau sie heilen konnte, dann kann auch dein Glaube dich heilen. Was gehört dazu? Bitte ihn, sprich es aus. Zweitens, gib nicht auf, halte daran fest und mit Danksagung, ja, machst du einfach das fest in deinem Leben, dass das dir gehört. Halleluja. Amen. Zweitens, zweiter Weg, wie Jesus auch heilt, ist deinen Glauben, für die unter deiner Verantwortung. Das heißt, dass du deinen Glauben einsetzen kannst für andere, die in deiner Verantwortung stehen. Das gilt auf beiden Seiten natürlich. Schauen wir das mal an, Markus 5 und Vers 40. Markus 5, beginnt in Vers 38. Das heißt, und Jesus kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und spricht zu ihnen, was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Das war die Tochter von dem Jairus, ja, der Synagogenvorsteher. Das heißt, und sie lachten Jesus aus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita Kumi, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf, ging umher, es war nämlich 12 Jahre alt, und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe und befahl, man soll ihr zu essen geben. Ist sehr interessant hier, was in Vers 40 hier steht. Also die alle waren schon da, die ganzen Leute, die trauerten und so, die weinten. Und Jesus treibt sie raus, schickt sie raus. Und er nimmt hier Johannes, Jakobus und Petrus mit sich. Das waren seine engsten Jüngern. Aber auch Vater und Mutter nimmt er mit. Warum? Weil Vater und Mutter haben eine Verantwortung ihrem Kind gegenüber. Gott anerkennt das. Und Jesus wusste das, dass es wichtig ist, dass er sie auf seiner Seite hat. Weil sie eine Vollmacht haben, eine Verantwortung haben, Gott gegenüber als Vater und Mutter, gegenüber ihrer Tochter. Und so lässt Jesus die dabei sein, damit sie eben auch mitziehen, mitglauben. Sie haben eine besondere Glaube, den sie einsetzen können für ihre eigene Tochter. Es ist manchmal wichtig, dass wir das verstehen. In Lukas Kapitel 4 und Vers 38 lesen wir hier, und Jesus stand auf und ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber befallen. Sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl dem Fieber, und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranken hatten, mit mancherlei Gebrechen sie zu ihm, und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Es fuhren auch Dämonen aus vielen, indem sie schrien und sprachen, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und er befahl ihnen und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort und die Volksmenge suchte ihn. Nun, hier befindet sich Jesus im Hause von Petrus, wo eben diese Schwiegermutter ist, die krank war. Nun, wir alle wissen, dass Jesus ist ja nicht mehr in Nazareth, hat nicht mehr in Nazareth sein Zuhause gehabt, als er in den Dienst trat, sondern in Kapernaum. Man nimmt sehr wohl an, dass Jesus im Hause von Petrus gelebt hat. Und somit auch im Hause von Petrus, ja, auch die Vollmacht hatte, vor allem auch dort, dafür zu schauen, das kann doch nicht sein, dass die Schwiegermutter hier in dem Haus, wo ich drin wohne, dass sie krank ist. weil wir stellen fest, dass Jesus hier dabei war, als die Sonne unterging und die Leute die Kranken brachten. Und am nächsten Morgen war er da, stand früh morgens auf und ging raus. Also hat da übernachtet. In anderen Worten, also man ist sich eigentlich ziemlich einig, die Archäologen, auch darunter, dass Jesus eigentlich im Hause von Petrus sein Zuhause gehabt hat. Dort, wo das Dach auch abgedeckt wurde, heißt es, als Jesus im Hause war, also zu Hause war, das war wahrscheinlich das Haus von Petrus, wahrscheinlich hat er auch keine große Freude gehabt, als er ein Loch im Dach hatte. Aber Jesus hier nimmt die Autorität, die er hier hatte, weil das sein Zuhause war insbesondere. Nebst dem, dass er natürlich auch das sonst auch machte. Aber dass wir erkennen, wo deine Familie ist, wo dein Zuhause ist, da hast du auch eine Vollmacht, mehr als woanders. Mich hat vor allem bewegt Kenneth Hagin, der eine Geschichte erzählt hat. Ich muss gerade schauen, wo ich sie hier habe. Das habe ich aus dem Buch Heilung durch Gottes Wort. Kenneth Hagin sagte hier, ich hatte einen befreundeten Pastor eingeladen, mich zu einem Predigtdienst in Kalifornien zu begleiten. Dieser Pastor war 56, er war zuckerkrank, seit er 39 war und musste sich seit 17 Jahren jeden Tag Insulin spritzen. Er war ein aufrichtiger Mann, hatte eine gute Gemeinde. Doch aus irgendeinem Grund hat er bisher keine Heilung empfangen. Ich glaube, dass manche Leute zu passiv auf Gottes Eingreifen warten manchmal. Es war mir ein Anliegen, diesem Pastor unsere Autorität in Christus nahezubringen. Und ich weiß, dass ich Autorität habe. Und solange jemand bei mir ist, wirkt sich meine Autorität auch auf ihn aus. Aber dennoch muss jeder selbst lernen, seine Autorität in Anspruch zu nehmen. Darum geschehen in manchen Heilungsgottesdiensten große Dinge. Der Glaube der Leute ist in Höchstform. Folgerichtig werden die Leute geheilt. Aber wenn sie da dann nicht eigenen Glauben aufbauen, kann es geschehen, dass sie ihre Heilung wieder verlieren. Als wir unsere Reise nach Kalifornien antraten, sagte ich zu ihm, solange du mit mir zusammen bist, wird dein Zuckerspiegel normal sein. Das sagte ich ihm im Glauben, nicht durch eine direkte Führung des Herrn. Ich hatte keine besondere Inspiration. Und viele Leute meinen, das Wort würde nur dann für sie wirken, wenn es ihnen besonders lebendig erscheint. Also wir meinen manchmal, wir müssen irgendwas spüren und dann, ja, die Heilung, alle, ich spüre diese Kraft, jetzt habe ich Autorität, oder? Und die hat man auch, ob man was spürt oder ob man es nicht spürt. Der Polizist, der auf der Straße da einem zeigt, was man machen soll oder nicht, ob er sich gerade besonders als Polizist fühlt oder auch nicht, er hat diese Autorität. Es heißt hier, denn auch es ist ein Fehler zu glauben, dass der einzige Weg ist und dass es immer so sein muss, dass man was spüren muss. Die Zusage an meine Pastorenfreund entsprach einem Glaubensprinzip, darum hatte ich sie gemacht. Glaubensprinzipien wirken im geistlichen Bereich wie physikalische Gesetze im natürlichen Bereich. Ich muss nichts besonders inspiriert sein, um das kleine 1x1 anwenden zu können. 3x3 ergibt 9, das weiß ich, in der gleichen Weise kann ich jederzeit Glaubensprinzipien anwenden, um die Segnungen Gottes zu empfangen. Und die Sache war natürlich die, dass er während dieser ganzen Zeit musste er überhaupt keine Insulin spritzen, weil seine Zuckerwerte waren normal. Und Bruder Hagin dann erzählt, dann, als er dann wieder zu Hause war, der Mann, hat es wieder angefangen. Aber dass wir erkennen dürfen, was für eine Autorität wir auch haben für Bereiche, ja, wo Gott uns eingesetzt hat. Das heißt in deiner Familie, das heißt aber auch in deinem Geschäft oder dort in deiner Arbeit, wo auch immer du bist. Du bist derjenige, der dort gesetzt ist. Wenn du verstehst, dass du eine Autorität von Gott bekommen hast, in deiner Arbeitsstelle dafür zu sorgen, dass Gottes Kraft dort fließt, dann gehen wir ganz anders eigentlich dran, als wenn wir nur versuchen, ja mal probieren, ob da irgendwas mal geschehen kann. In Jakobus Kapitel 5 kann man auch dieses auch weiterführen, dieser Gedanke. In Vers 14, wo Jakobus dann schreibt an die Gläubigen in der Gemeinde, ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen und sie sollen für ihn beten, ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Ja, warum die Ältesten der Gemeinde? Hätte einfach sagen können, ja, ruf einfach irgendeinen Bruder oder eine Schwester, der für dich betet. Kann man natürlich auch. Aber hier hat er gesagt, die Ältesten der Gemeinde. Warum? Weil die Ältesten in einer Gemeinde oder Pastoren in einer Gemeinde, wer auch immer da eingesetzt ist, hat eine geistige Autorität, auch in dem Bereich zu dienen. Dein Glaube wirkt in stärkerer Weise für andere, weil du Verantwortung hast. Das ist manchmal ein ganz wichtiger Punkt. Könnt ihr euch erinnern an den Vater, der einen epileptischen Sohn hatte? Und wie die Jünger haben versucht, ihn freizusetzen, das ging nicht. Und dann kam Jesus mit Johannes, Jakobus und Petrus dann vom Berg herunter. Und der Vater kommt zu ihm und sagt zu Jesus: Jesus, wenn du was tun kannst, bitte hilf. Die Sache war die, in dem Moment, wo der Vater seinen Sohn zu Jesus bringt, hat plötzlich dieser Sohn einen epileptischen Anfall. Und diese Anfälle waren so schlimm, waren dämonisch ausgelöst in diesem Fall. Und waren so schlimm, dass dieser Geist diesen Jungen manchmal einfach ins Wasser oder ins Feuer geworfen hat. Also recht heftige Anfälle hat der Junge gerade gehabt. Anstatt dass Jesus sofort eingreift, weiß er, dass er zuerst den Vater auf seine Seite holen muss. Warum? Weil der Vater hat natürlich auch da eine besondere Vollmacht, Autorität und Verantwortung. Und so fragte den Vater, wie lange ist es denn schon so mit ihm? Und er sagt ja von seiner Kindheit an. Und der Vater sagt ihm ja, wenn du was tun kannst, bitte hilf. Und währenddem er am Reden ist mit dem Vater, die ganze Zeit, dieser Junge hat einen epileptischen Anfall. Und das ist keine leichte Sache, wer schon mal sowas gesehen hat. Aber Jesus weiß, wie wichtig es ist, den Vater, der hier vor Gott natürlich eine Verantwortung hat, seinem Kind gegenüber, dazu zu bringen, dass er seinen Glauben einsetzt. Und der Vater sagte einfach nur, Jesus, tu irgendwas. Und Jesus sagt, wenn ich was tun kann, alles ist möglich, dem der glaubt. Und der Vater sagt, Herr, ich glaube, hilf meinen Unglauben. War ehrlich, aber er hat gesagt, ich glaube, so weit, wie ich einfach mal glauben kann. Und dann schritt Jesus ein und hat dann den Jungen einfach auch befreit dann. Also das interessante Punkt oder Gedanke hier, dass man feststellt in der Schrift, dass Gott anerkennt, oder die geistliche Welt anerkennt, dort, wo du eingesetzt bist, dort, wo du Verantwortung hast, dass du dort noch mehr Glauben hast, um einzuwirken, um anderen Menschen zu dienen. Und wenn man das versteht, dann kann man mit einer ganz anderen Vollmacht und Autorität und Freimütigkeit an eine Situation rangehen. Für seine Familie, für sein Haus, für sein Zuhause, für seine Kinder. Dass wir einfach sagen, nein, ich lasse das nicht zu. Dass es nicht nur darum geht, ja, jeder muss einfach nur seinen eigenen Glauben haben. Ja, das ist auch wichtig. Und darum, wie Kenneth Hagin vorhin gesagt hat, oftmals eben in einer Veranstaltung, wenn man kommt und es ist jemand da, der einen Dienst hat, eine Heilungssalbung hat, betet für andere, sie werden freigesetzt durch die Autorität des Dieners gerade in dem Gottesdienst und dann gehen manchmal die Leute nach Hause und bis sie zu Hause sind, haben sie schon wieder alles verloren, was sie eigentlich gerade erlebt haben. Was hier tragisch ist, weil man muss auch lernen, selber auch im Glauben zu stehen. Es ist ganz interessant, Kenneth Hagin erzählt aus seiner eigenen Geschichte von seiner Frau. Kenneth Hagin wurde ja geheilt als 16-Jähriger Junge von 3 unheilbaren Krankheiten, übernatürlich. Und er hat gelernt, den Herrn zu vertrauen für Heilung, für sein Leben. Als er dann seine Frau Aretha heiratete, sie hatte nicht solch einen Hintergrund. Und sie hat jedes Jahr, hat sie immer wieder besondere Halsschmerzen, besondere Halsangriffe gehabt. Und er hat einfach gesagt, also du wirst sie nicht mehr haben, nachdem wir geheiratet sind. Und so waren sie weg. Ja, plötzlich jedes Jahr gehabt und dann waren sie nicht mehr da. Er hat seine Autorität nehmen können für sie. Aber der Tag kam, wo das nicht mehr ging, wo Gott es erwartet hat von ihr selber, dass sie dem Herrn vertrauen sollte für ihre eigene Heilung, weil plötzlich ging es nicht mehr. Das erlebte er auch genauso auch für seinen Sohn Ken Jr. Und auch darin erkennen wir, wie wichtig es ist, dass wir selber wachsen, aber auf der anderen Seite, dass wir auch erkennen können, dort, wo Gott dich berufen hat, dass du deinen Glauben dort umso mehr einsetzen kannst. Und wie vielleicht der Bartimäus auf den Tisch klopfen. Herr, im Namen Jesus, wir akzeptieren nichts anderes. Und das ist manchmal so wichtig, dass wir so eine energische Art eben auch haben, weil der Teufel, der will einfach so ein bisschen wie eine Klette sein. Ja? Der will einfach nicht loslassen, oder? Wie so ein Klebeband, oder? Man nimmt es weg und man klebt es dahin und dann klebt es immer noch und so. Man kriegt es fast nicht weg. So will er so ein bisschen wie eine Klette sein. Aber wenn du genügend dran hältst, dabei bleibst, Halleluja, da muss er nachgeben. Da muss er nachgeben. Ein dritter Weg von Heilung, was wir sehen in der Schrift, ist durch Handauflegung. Handauflegung. Also erstens einmal dein eigener Glaube, die erste Tür. Zweite Tür ist eben, dass jemand, der eingesetzt ist vom Herrn, der eine besondere Verantwortung trägt, sei das ein Pastor, ein Ältester, sei das jemand in deiner Familie, wer auch immer, auch ihren Glauben auch mit für dich auch einsetzen kann. Drittens, durch Handauflegung. Gehen wir hier, schauen wir ein paar Bibelstellen an, die wir zum Teil auch schon kennen. Markus Kapitel 16, wo Jesus hier den Missionsbefehl gibt und sagt in Vers 17, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Er sagt hier nicht, die Apostel geworden sind, die Pastoren geworden sind, die Bibelschule besucht haben, sondern die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie, was? Dämonen austreiben. Weißt du, du kannst Dämonen austreiben. In anderen Worten, wenn du dem Dämon sagst, dann muss er gehen. Ist er nicht gesagt, ja, versuch es einfach einmal. Manchmal klappt es, manchmal halt nicht. Sie werden Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Und der Herr wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel, setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Was bekräftigte er? Das Wort. So wichtig, dass wir mit dem Wort vorangehen. Was sagt das Wort Gottes? Er bekräftigt sein Wort. Also wir sagen, wir beten für dich, wir legen dir die Hände auf gemäß dem Worte Gottes. Halleluja. Und der Herr sagt, wie es hier steht, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Oder es wird besser mit ihnen werden. Andere Übersetzungen sagen hier. Sie werden gesund werden, wie das auch heißt. Jesus praktizierte das auch. Wir sehen also, Jesus hat auch auf verschiedene Arten Menschen gedient. Manchmal war es so, dass die Salbung der Heilungskraft so stark war, dass jemand ihn nur anrühren musste. Aber dennoch, es musste eine Person sein, die ihren Glauben dafür eingesetzt hat. Oder andere Momente, wo Jesus einfach gesprochen hat, wie wir es auch gelesen haben. Jesus sprach das Wort, oder? Und Menschen wurden freigesetzt. Oder eben auch in manchen Situationen hat Jesus auch Hände aufgelegt, wie zum Beispiel hier in Lukas 13 und Vers 11. Hier haben wir eine Frau, die einen Geist der Krankheit hatte, 18 Jahre lang. Sie war verkrümmt, also sie war gebückt, sie konnte sich nicht aufrichten. Und in Vers 12 heißt es, als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf. Also hat hier nicht einmal nur gesprochen, hier hat er die Hände ihr aufgelegt und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Er legte ihr die Hände auf. Handauflegung ist ein Weg, wie die Kraft Gottes natürlich auch vermittelt wird, und zwar aktiv von der Person, der dient. Die Frau mit dem Blutfluss, die sagte, ich brauche nicht Jesus zu bitten, dass er mir die Hände auflegt, ich brauche ihn nur anzurühren, dann kriege ich es ja schon. Wir stellen fest, dass durch Handauflegung, und das gilt natürlich, dass du auch deine Hände auf anderen legen kannst, ja, oder eben auch Handauflegung empfangen kannst, ist ein zusätzlicher Weg, um Heilung zu empfangen. Schau mal, was Jesus tun musste, als er in seiner Heimatstadt war, in Markus Kapitel 6. Er kam wieder mal nach Nazareth und die haben ihn nicht besonders gut angenommen im Nazareth. Das erste Mal wollten sie ihn ja umbringen. Und hier kommt er wiederum und hofft natürlich auf ein Besseres. Und dennoch, sie nahmen Anstoß, weil sie ihn kannten als Junge und sagten, woher hat ihm das? Das kann doch nicht dieser Jesus darf doch nicht irgendjemand besonders sein. Und sie nahmen Anstoß, in Vers 3, sie sagten, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht alle seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Also hier stellen wir fest, Jesus wollte Wunder tun, aber da ging nichts. Da war nicht viel Glaube vorhanden oder Vertrauen oder Anerkennung für ihn, für wer er war. Und was tat Jesus da? Wenn Glaube fehlt, dann nimmt er das nächstbeste, was er eigentlich bieten kann, dann nimmt er seine Hände und legt seine Hände auf. Und selbst dann, in dieser Situation, stellen wir fest, er konnte nur, wie heißt es hier, er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Wenigen Kranke, ja. Aber er legte die Hände auf. Also ein weiterer Weg, den Gott schafft für uns, ist durch Handauflegen, durch Berührung, durch den Geist Gottes, dass die Kraft Gottes zu uns fließt oder eben auch, dass wir sie fließen lassen können zu anderen, indem dass wir auch wir Hände auflegen. Auch Jesus selbst, eine andere Situation hier in Markus Kapitel 8, Vers 22. Hier ist ein blinder Mann in der Stadt Bethsaida. Man bringt diesen Blinden zu Jesus, dass er ihn anrühre in Vers 22, dass er ihn berühren soll. Warum? Weil sie merken, wenn Jesus Hände auflegt, dann fließt eine besondere Heilungs- und Salbungskraft. Und er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, ich sehe, sehe ich wandelnde Bäume. Und hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Ich finde es höchst interessant hier, dass Jesus in dieser Situation diesem Mann zweimal die Hände auflegen musste. Nicht nur einmal. Ich meine, das ist doch Jesus, das ist doch der Sohn Gottes. Einmal doch genügt, also, ja, oder? Aber scheinbar doch nicht. Scheinbar als das erste Mal, als er Hände auflegte, ja, ging es besser mit dem Mann, aber es war alles noch verschwommen. Vorher sah er gar nichts. Jetzt sieht er einfach alles ein bisschen verschwommen. Und was tut Jesus? Oder gibt einen zweiten Schub, legt ihm noch einmal die Hände auf und dann sieht er deutlich. Also durch Handauflegung, in anderen Worten, vermittelt man die Kraft Gottes zur Heilung, wie wir auch hier sehen. Postgeschichte 8 möchte ich noch hinzufügen. Ich komme langsam hier zum Schluss. Postgeschichte 8. Ich möchte uns einfach hiermit, dass wir die Ermutigung annehmen, dass es verschiedene Wege gibt, wie Gott geschaffen hat, wie wir Heilung empfangen können. Das sagt mir auch, Gott will, dass wir gesund sind. Wenn x mögliche Türen, welche Türe willst du? Ja? Welche Türe brauchst du? Und es gibt noch einige weitere Möglichkeiten, die wir danach anschauen werden. Gaben der Heilung, Salbung durch Öl, besondere Wunder und so weiter und so fort. Dass man selber auch betet für andere. Also werden hier noch andere Möglichkeiten anschauen. Aber hier bei der großen Erweckung in Samaria heißt es, sind viele Menschen zum Glauben gekommen, Vers 14. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Also als Johannes und Petrus kamen, legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist wurde vermittelt, genauso wie wir es gesehen haben, mit Heilung, wie Heilung vermittelt worden ist. Und stell mal hier fest, hier Vers 18, also aber Simon sah, das war ein Zauberer, der in der Stadt war, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Also durch Handauflegung. Dieser Simon, er sagte, wow, also was muss ich euch geben, dass ihr mir diese Kraft gebt, dass wenn ich Hände auflege, dass auch eine Vermittlung des Heiligen Geistes geschieht. Das, was mit Handauflegung passiert, man vermittelt etwas Geistliches, geistliche Kraft, Heilung, Heiliger Geist, was auch immer es ist, was man nötig hat. Ihr kennt ja die bekannte Stelle, wo Jesus sagt in Lukas und Kapitel 11 und Vers 9, ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Er hat nicht gesagt, ja manchmal, ab und zu. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, oder böse sein könnt als Menschen, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Du sagst, ja, ich brauche nicht den Heiligen Geist, ich brauche Heilung. Den Heiligen Geist zu empfangen, heißt auch Heilung zu empfangen. Matthäus Evangelium hat dieselbe Situation hier beschrieben und er hat Folgendes aufgeschrieben gehabt, das ist in der Bergpredigt, in Matthäus in Kapitel 7 und Vers 11, hier sagt er, wie er es jetzt gedeutet hat, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Er hat hier einfach Gutes geschrieben. Der Heilige Geist ist ja gut. Ja. Lukas hat ja auf den Heiligen Geist, weil durch den Heiligen Geist kriegt man ja Gutes. Aber Lukas hat einmal gesagt, den Heiligen Geist zu kriegen, heißt alles zu kriegen, was du brauchst. Sei es Heilung, sei es Freisetzung, sei es den Heiligen Geist in Sprachen reden, egal was es ist. Wie geschieht es? Durch Handauflegung. Und so wollen wir heute Abend hier einmal die Gelegenheit geben, dass für diejenigen, die Gebet brauchen, erstens einmal setzt deinen Glauben so weit ein, wie du ihn auch selber hast, wie wir es gehört haben, dein eigener Glaube, halte daran fest. Sage es mit deinen Worten. Zweitens, nimm es in Anspruch. Ich setze meinen Glauben ein. Deswegen als Pastor hier, als Ältester hier, ich bin nicht zwar der Älteste vom Jahrgang her, da ist meine Mom da, aber als Ältester im Sinne davon, für die Aufgabe, für Gott mich eingesetzt, ich setze mich dafür ein, im Namen Jesu, ich erlaube euch nicht krank zu sein. Ich erlaube es einfach nicht. Ich will es einfach nicht haben im Jesu Namen. So müssen wir einfach werden, in the name of Jesus, wir machen alles darum. Warum? Weil wir wissen, Gott, es ist Gottes Wille. Ich erlaube es nicht, dass der Feind, dass der Teufel, dass Geister, was auch immer es ist, was dir Mühe machen, dass du frei bist davon. Und wir werden Hände auflegen für diejenigen, die Handauflegung haben möchten. Und wir setzen alle drei jetzt miteinander einfach ein. Also Gott, wir brauchen Gott Türen in der Ruf aufs Maul. Ne? Also eine dreifache Wirkung Gottes, Halleluja, mit der Salbung des Heiligen Geistes. Amen. So, lasst uns aufstehen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Herr, wir wollen so sehr, dass das, was du ertragen hast, unsertwegen, Herr, dass es einfach nicht an uns vorbeigeht, dass wir uns nicht erlauben, dass der Teufel etwas uns beraubt, was Gott uns geschenkt hat. Herr, wir setzen unseren Glauben darin ein, Herr, und wir sagen, so wie Bartimäus, Herr, erbarme dich unser. Das hast du bereits schon gemacht. Herr, wenn du uns fragst, was willst du, dann sagen wir, was wir wollen. Wir wollen Gesundheit, wir wollen Wohlergehen, wir wollen frei sein von allen Schmerzen und allen Gebrechen in the name of Jesus. Der Körper muss in Ordnung kommen mit dem, was Gottes Plan ist. Und Und Herr, ich will dir danken, Herr, so wie du es in deinem Wort stehst, Herr. Wer krank ist, Herr, soll die Ältesten zu sich rufen, Herr. Herr, ich nehme meine Aufgabe wahr. In the name of Jesus ist jeder Einzelne hier, der, Herr, der zu Gebet kommt. Im Namen Jesus, dass Heilung fließt, dass Gebrechen weichen und gehen müssen, Herr. Durch Hand auflegen, wie du es in deinem Wort sagst, Herr. Gläubige werden denen die Hände auflegen und sie werden genesen, Herr. Sie werden genesen. Es wird besser mit ihnen werden. Gesundheit wird sie über sie kommen. Halleluja. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Halleluja. Halleluja. Wenn du Gebet haben möchtest heute Abend hier, ich lade dich ein, hier nach vorne zu kommen, aber an den Rand vom blauen Teppich bitte zu stehen. Und dann werden wir Gelegenheit nehmen. Wer Gebet haben möchte, bitte kommen.